Ich habe jetzt nicht wirklich gute Tipps vorbereitet, wie man das am gescheitesten anlegt. Natürlich habe ich schon ein paar, aber ich glaube, es ist jetzt, nachdem eh schon so viel Gescheites gesprochen wurde, vielleicht auch ganz interessant, einfach zu hören, wie so eine, wo ich mich wirklich bedanken muss, für meine internationale Karriere auch stattfinden kann und teilweise einfach auch passiert. Ich habe 1995 maturiert, also ich bin schon ein etwas älterer Herr mit leicht grauen Haaren. Habe relativ früh gewusst, dass ich eigentlich Medizin machen werde. Und mir war auch schon während des Studiums relativ bald klar, es wird was Chirurgisches. Eigentlich habe ich begonnen, weil es für mich halt damals am naheliegendsten war, irgendwie so Sportmedizin, Unfallchirurgie, Orthopädie, irgend sowas in die Richtung zu machen, weil aufgrund meiner doch sportlichen Aktivität ich mir immer wieder doch einige Verletzungen zugefügt habe und das war dann einfach am naheliegendsten. Dann kam mal so das erste Aha-Erlebnis im Seziersaal, nämlich wir haben damals noch zwei große Sezierkurse gehabt und der erste war natürlich spannend, weil da zerlegt man Arme und Beine. Nur dann, hoppala, es gibt auch noch andere Körperregionen, die gar nicht mal so uninteressant sind. Dann noch mit einem damaligen sehr eng befreundeten Studienkollege durften wir gemeinsam im Wilhelminenspital formulieren und das war Unfallchirurgie. Und ich habe mir gedacht, perfekt, Wahnsinn, das ist genau meines. Und ich meine, es war okay, aber irgendwie bin ich mir dort völlig fehl am Platz vorgekommen. Einerseits der Umgang der Ärzte untereinander, das war, Entschuldigung, aber wie in einem Fleischersalon. Also ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was geht da ab? Die Chirurgie, ein Stemmen, ein Hämmern, ein Bohren, für meinen Aspekt relativ ungenau, dass ich mir gedacht habe, na, also ich bin mir nicht sicher, der Körper bietet sicher noch anderes als Knochen und Muskeln. Schauen wir mal, was wir in dem Studium sonst noch so lernen. Und dann durfte ich als meine, glaube ich, zweite oder dritte Formalität auf eine Herz-Thorax-Chirurgie. Und dann war natürlich einmal das ein Mördererlebnis, in den OP da das erste Mal hineinzukommen. Die Operateure alle mit Lupenbrille, mit Headlights und quasi diesen riesen Gerüsten, wo quasi ihr Licht da quasi eingestellt wurde. Der offene Thorax, ich gleich einmal bei einer der ersten Operationen das schlagende Herz noch irgendwie halten dürfen, das erste Mal. Und dann quasi dort eine große Bypass-Operation. Und dann war irgendwie klar, okay, ich werde Herzchirurg, ganz klar. Und hatte da das Glück, über einen dortigen Oberarzt dann an die Abteilung für Herz-Thorax-Chirurgie am AKH quasi vermittelt zu werden, um dort meine Dissertation schreiben zu dürfen. Es war dann der Professor Deutsch in Linz auch so ein bisschen mein Mentor und der hat damals irgendwie sein Geburtstagskongress ausgerichtet bekommen, da durfte ich auch mitarbeiten, das war natürlich auch super, weil da durfte ich mit all diesen Koryphäen der ersten Stunde der Herzchirurgie quasi Hand in Hand irgendwie bei einem Galadiner sitzen und quasi bei den Vorträgen ihnen das Mikrofon einstellen und das war natürlich für den kleinen Gerd eine Sensation und ich durfte dann auch quasi über diese Schiene nach Amerika, aber da komme ich dann nachher dazu und bin halt quasi über die Herzchirurgie aufgewachsen, ich werde Herzchirurg. Ich durfte auch über die Herzchirurgie auf meinen ersten internationalen Kongress nach Freiburg und das war damals noch super, weil da haben die Pharmafirmen noch brav gezahlt, das ist jetzt leider auch nicht mehr ganz so. Und es sind aber dann auch schon die ersten Zweifel aufgekommen, weil ich dann natürlich so ein bisschen, wie man so schön wienerisch sagt, die Wadelbeißerei an der Klinik kennenlernen durfte, weil ich schon gemerkt habe, hoppala, also quasi über meine Schiene, da will noch jemand anderer irgendwie andocken und dann fangen natürlich die ersten Zweifel an. Und da war ich mir dann nicht mehr ganz so sicher. Bin aber noch ans Texas Heart Institute, das ist in Houston. Dort haben sie das erste artifizielle Herz eingebaut. Dieser Chirurg ist der Denton A. Cooley. Der hat quasi dieses Herz erfunden und mitkonstruiert und auch als erster verpflanzen dürfen. Und da hat man dann auch in Amerika schon so ein bisschen mitbekommen, wie das so mit der Wadelbeißerei und mit den Hackeln im Kreuz ist, weil nämlich er hatte einen Mentor, den DeBakey, auch ein äußerst bekannter Herzchirurg. Und die zwei haben sich irgendwann einmal zerstritten, weil sie sich in die Quere gekommen sind. Ich glaube, wegen dieses artifiziellen Herzens. Und die haben dann einfach 2 Kilometer voneinander beide ihre riesengroße Herzchirurgie betrieben. Und keiner hat bis zum Tod vom anderen mehr oder weniger miteinander mehr gesprochen. Aber es war natürlich eine tolle Erfahrung, weil man dort halt quasi so die Kapazunder der Herzchirurgie kennengelernt hat. Das waren irgendwie Workaholics, die von 7 in der Früh bis teilweise 10 am Abend entweder unter Mozart oder unter Metallica, was ihnen halt gerade so in die Stimmung gekommen ist, operiert haben. Am Freitag haben sie sich dann in einen Chat nach Brasilien gesetzt und sind Alligator jagen gegangen. Und wir dachten, okay, irgendwie, das ist auch nicht ganz normal. Aber es war eine tolle Erfahrung auf jeden Fall. Und man glaubt es nicht, sowohl dieser DeBakey als auch dieser Cooley sind beide irgendwie noch mit 80, 85 teilweise wirklich in den OP gekrochen. Der Cooley hat keine Hand gerade halten können, aber kaum war der im OP und hat den ersten Schnitt gemacht, hat das 10-mal besser ausgeschaut als bei seinen anderen etablierten Oberärzten. Er hat ein riesen geniales Foyer gehabt zum Präsentieren, wo in jeder Nische quasi eine seiner Milestones von Herzklappen angefangen über diese artifiziellen Herzen waren. Es war ein riesen langer Gang bis zu seiner Main Office, nur dort war er nie. Dem haben sie einen OB ausgeräumt und sein Dienstzimmer war quasi der OB, weil da ist er quasi gleich in den Neben-OB und dort hat er dann operiert. Und das immer noch mit 85 Jahren. Also es war sehr, sehr beeindruckend und faszinierend. Ich bin dann ins Heeresspital und mehr oder weniger im Heeresspital ist dann meine herzchirurgische Karriere beendet worden, weil ich mir gedacht habe, mit diesem Konkurrenzkampf und so, das tue ich mir gar nicht an. Die interventionelle Radiologie wurde immer wichtiger und die Interventionalisten haben dann begonnen, Herzklappen zu sprengen und dann teilweise selber so vorgefärmte Klappen einzubauen. Die ganze Stent-Geschichte ist quasi völlig zum Aufblühen gekommen, dass ich gesagt habe, okay, nur noch 90-Jährige, Dreigefäßerkrankungen operieren, ist nicht meines. Und bin dann schon auf der universitären Schiene geblieben und habe gesagt, Alternative, ich werde allgemein Chirurg. Und habe dann über einen Tennisfreund und eigentlich meinen ersten und noch immer größten Mentor quasi die Transplantkoordinatorenstelle bekommen. Ich habe ihn dafür immer im Tennis zumindest ein bisschen was vorgeben müssen, gewonnen hat er trotzdem nicht, aber so bin ich quasi an die Klinik gekommen und war quasi ein Vorläufer vom Dr. Göri und hatte dann nach einem Jahr das Glück, eine Assistentenstelle zu bekommen und bin gleich einmal quasi auf der Anästhesie verendet. Ja, ich habe schlaflose Nächte gehabt, habe mir gedacht, Wahnsinn, ich möchte Chirurg werden, was mache ich da mit diesen beatmeten Menschen? Ich war immer nur froh, wenn mich keiner von Mitternacht bis 6 in der Früh aufgeweckt hat, weil damit habe ich gewusst, okay, alles ist gut, alle überleben. Und dann hat quasi die wissenschaftliche Karriere mit den ersten Vorträgen begonnen. Und ich durfte auch dann meine ersten internationalen Reisen antreten und quasi, wo ich so das erste Mal so richtig ins kalte Wasser geschmissen wurde, war in Kyoto am International Liver Transplant Congress, wo ich quasi meine erste große Vortragsrede halten durfte und quasi meinen, ich werde ihn nochmal zweiten Mentor nennen, einen amerikanischen Transplantchirurgen und Lebertransplanteur kennengelernt habe, der nach diesem Vortrag, wo wirklich, glaube ich, 500 Leute im Saal gesessen sind, zu mir hergekommen ist und quasi vorher schon noch eine Frage gestellt hat und quasi Congratulations to this nice talk und dann quasi nachher noch einmal zu mir hergekommen ist und gesagt hat, super, gratuliert uns zu diesen Daten und tolle Sache und da denkt man sich schon so als kleiner Wiener Assistenzarzt, na hallo, die große Welt hält doch was von dir, es könnte was werden. Das war quasi die Arbeit, das habe ich zufällig gestern noch gefunden im Internet. Und dann ist es halt quasi in der Weltgeschichte herumgegangen, wofür ich auch sehr dankbar war, weil mein Deal war irgendwie, okay, ich mache Wissenschaft, einerseits, weil es mich interessiert, aber andererseits war halt damals, weil die Pharmafirmen noch sehr großzügig waren, das eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit, die Welt zu bereisen und halt wirklich auch an interessante Orte und auch damit auch natürlich an interessante Leute zu gelangen. Also das ist nur so ein kurzer Durchblick, wo wir da so überall waren. Und dann war die große Frage, schon langsam ging die Facharztausbildung dem Ende zu, Komfortzone ging schon langsam auch dem Ende zu und man war nicht mehr so der liebe, nette Assistenzarzt, der sich um alles lieb gekümmert hat, sondern man hat schon gemerkt, hoppala, da wächst ein bisschen ein Konkurrent heran und natürlich war mir auch klar, dass ich mich irgendwann einmal positionieren muss und quasi Ecken und Kanten zeigen muss und dann war natürlich die große Frage, was mache ich? Und eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich habe einen Freund in New York besucht und man geht halt in New York natürlich auch abends ein bisschen fort und habe den Radiologen, der mir damals in meiner Anästhesiezeit die Röntgenbilder erklärt hat, wieder getroffen und habe gesagt, was machst du in New York? Und er hat mir erzählt, er ist in einem chirurgischen Labor. Also wie gibt's das? Du bist ja Schattendeuter, was soll das? Sagt er, naja, da gibt's Viren, die kann man ganz gut verändern und die sehen wir Schattendeuter dann sogar. Und dann hat er quasi den Namen des Chirurgen gesagt und das ist ein gewisser Yumen Fong, der ein sehr, sehr bekannter Leberchirurg ist. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ganz klar, du brauchst eher einen Nachfolger, der bin ich, red diesen Yumen Fong ein, ich komme. Und der hat das wirklich, oder also einerseits habe ich ihn so lange sigiert, dass er den Yumen Fong überzeugt und dann irgendwann war es soweit. Und ich habe aber irgendwie nie gewusst, okay, wann fängt das Fellowship jetzt wirklich an, weil der Wiener Kollege hat mir zurückgeschrieben, ja, Fong ist sehr interessiert, schreibe mir mal deinen Lebenslauf. Gut, keine Antwort. Gut, dann habe ich ihm natürlich wieder angerufen, gesagt, du, was ist mit dem Yumen Fong, hast du mit ihm geredet? Ja, na, jetzt ist gerade schlecht, ist gerade grantig. Und irgendwie hat sich das, glaube ich, über ein halbes, dreiviertel Jahr gezogen. Und ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie, glaube ich, im Sommer nach Tirol oder so gefahren und auf der Autobahn läutet auf einmal mein Telefon, Human Fong is speaking. Na gut, ich habe fast einen Unfall gebaut, weil ich so nervös war und habe dann wirklich auf der Autobahn am Telefon mit dem quasi mein Research Fellowship ausgeschnapst und habe gesagt, okay, wann soll ich kommen? Und er sagt, just come, we have the money, no problem. Und habe gedacht, na gut, sehr interessant, aber ich habe mich dann natürlich auch in Wien um ein Sponsoring gekümmert und war glücklich, dann Max-Kade-Empfänger zu werden. Und dann durfte ich eben von 11 2007 bis September 2009 mein erstes Mal ans Memorial Sloan Kettering. Das ist nur so eine ganz kurze Geschichte. Es ist ein sehr etabliertes Krebsspital an der Upper East Side in New York, das eigentlich nur Tumorpatienten operiert und behandelt, das sehr, sehr, wie soll ich sagen, semi-elektiv. Also es gibt kaum wirklich so klassische Akutfälle. Also man muss irgendwie schon bei einem Attending vorgestellt sein in diesem Spital, um dort überhaupt hinzukommen. Und das ist eines der zwei Krebsspitäler in Amerika, wo man quasi hingehen muss, wenn man Krebs behandelt werden will. Geld spielt im Prinzip keine Rolle. Sie haben damals in der Zeit, wie ich hingekommen bin, ein Forschungsgebäude um mehrere wirklich Milliarden gebaut. Das ist einfach kein Problem, weil einfach sehr viel Geld auch über die Forschung natürlich wieder zurück hereingespielt wird. Und am Ende des Tages muss man sich in Amerika das System eher wie ein Businessmodell vorstellen. Und diese ganzen Privatuniversitäten und Spitäler sind ja eigentlich mehr oder weniger Unternehmen, die zwar offiziell Non-Profit-Organisationen sind, aber am Ende des Tages trotzdem sehr hoch profitabel sind beziehungsweise sehr viel Geld für Forschung zur Verfügung haben. Man sieht hier diesen ganzen Komplex. Also das geht die Maus. Also das da war, das ist Memorial Sloan Kettering, das Spital, das klinische Spital. Das war dieser 2,5 Milliarden neue Forschungsturm. Lustigerweise neben einer Kirche gebaut. Die Kirche haben sie irgendwie so ein bisschen ausgespart. Sie haben, glaube ich, den Grund auch von der Kirche bekommen, dürfen aber deswegen keine Stammzellforschung in diesem Forschungsgebäude machen. Sie hatten zum Glück noch ein anderes Forschungsgebäude. Im Vordergrund, man sieht auch, diese Universitäten arbeiten sehr eng zusammen und schauen auch, dass sie irgendwie den Connect suchen. Hier vorne ist die altehrwürdige Rockefeller University. Das ist mehr oder weniger dieses ganze Gebäude und das ist der East River. Und hier ist noch die Weill Cornell University mit dem Presbyterian Hospital, das quasi da noch über 5 Straßen hinauf nach Norden geht. Und die arbeiten schon irgendwie alle zusammen, haben auch teilweise verlinkte Fellowships. Also das war eine sehr, sehr inspirierende Zusammenarbeit und Kollaboration mit diesen ganzen Instituten. Ja, mein Alltag war dann pipettieren, Mäuse züchten, Mäusen Tumor initiieren und diese dann mit onkolytischen Viren zu behandeln. Ich war damals so ein bisschen eine En Vogue-Therapie. Die Idee war irgendwie, dass man Viren, die sich sehr schnell teilen, auf schnell teilende Zellen mehr oder weniger sensibilisiert. Die Viren vermehren sich dort drinnen in diesen Krebszellen und im Rahmen der Onkolyse werden diese Krebszellen getötet und Tochtervirenpartikel werden wieder ausgesandt und können damit neue Krebszellen befallen. In der Theorie und in der Eprovette funktioniert das alles sensationell, im Tier funktioniert es auch noch ganz gut. Die ersten klinischen Studien sind zwar soweit okay, aber ob das jetzt wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, werden wir sehen. Hier sieht man nochmal diesen Wirkmechanismus. Vielleicht dieses Video nur ganz kurz. Also da sieht man mit diesen Viren, wie sie dann im Laufe der Zeit diese Tumorzellen grün werden lassen und da sieht man eben quasi, dass die Viren sich repliziert haben und diese auslaufenden grünen Flecken hier, das sind quasi kaputte Tumorzellen, wo schon wieder neue Viruspartikel ausgesandt worden sind für neue Infektionen von Krebszellen. Ganz interessant natürlich für Laparoskopie, wenn man nicht genau weiß, wo ist überall noch Tumor, wo muss ich überall vielleicht noch was mitnehmen, eventuell auch präoperatives Staging, macht es Sinn, den Patienten überhaupt noch zu operieren, gibt es irgendwie eine Peritonealkarzinose, ja, nein, kann man diese teilweise gentechnisch veränderten Viren sehr gut verwenden. Das sind so quasi die Überlebenskurven. Man sieht, je mehr Virus man natürlich verwendet im Verhältnis zur Krebszellenanzahl, desto schneller sind die Krebszellen tot. Mein erstes Projekt, was mir nachher dann noch irgendwie helfen sollte, war was Radiologisches, weil dieses Labor eben sehr eng mit Radiologen zusammengearbeitet hat und wir haben mit MR-Spektroskopie irgendwie vorhersagen können, ob die Viren diese Tumore töten werden oder auch nicht. Und dann mein eigenes Projekt war dann mit einem speziell gentechnisch veränderten Virus, der diese Lumineszenzfarben sehr schön gezeigt hat. Das alles, was, also dort, wo rot ist, dort ist der höchste Spot von Tumor. Man hat gesehen, je nachdem, wie die Mäuse behandelt worden sind, dass quasi die Kontrollgruppe alle gestorben, nach ungefähr nicht ganz 2 Monaten. Und die ich behandelt habe, haben auch quasi Langzeitüberleben gezeigt. Und wir haben es auch geschafft, eben quasi nur mit einem einzigen Treatment am Tag 1 diese Tiere zu retten. Das sind so dann die klassischen Überlebenskurven. Ich habe mich dann mit diesem Thema habilitiert, muss aber dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich eigentlich ein bisschen mit voller Hose stinkend nach New York gehen durfte und eigentlich schon relativ viele Arbeiten hatte, was mir einerseits fürs Stipendium natürlich geholfen hat, das zu bekommen, andererseits natürlich auch jetzt den Forschungsdruck in einem Labor sehr genommen hat, weil man muss natürlich schon eines bedenken, wenn man sich auf eine experimentelle Forschungsschiene begibt, ist immer die Frage, kommt dann in 2 Jahren, weil oft sind diese Fellowships zeitlich mehr als begrenzt, geht sich da wirklich was aus, was Gescheites zu publizieren, bringe ich auch was mit nach Hause, weil es kann nichts Schlimmeres passieren, als dass man seinem Chef in mir sagt, ich war jetzt 2 Jahre Partymacher in New York, aber Paper leider nein, das kommt natürlich nicht so gut. Und wie gesagt, also in New York gibt es nicht nur Spitäler, das Sozialleben war jetzt auch nicht so schlecht, es gibt auch super Kulturangebote und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message, egal wo man hingeht, unbedingt auch Land und Leute kennenlernen. Ich habe viele Negativbeispiele gesehen, wo wirklich Chinesen teilweise 1,5 Stunden außerhalb von Manhattan gewohnt haben, jeden Tag 3 Stunden spazieren gefahren sind, die haben von diesem Leben in Manhattan genau gar nichts mitbekommen und das ist meiner Meinung nach auch sehr traurig, wenn man sich irgendwie nicht in diese lokale Kultur irgendwie integriert. Ich hatte auch das Glück, ich meine, Party, das war irgendwie auch der Beginn meiner New York-Zeit, man muss auch ein bisschen abschalten, ist auch ganz natürlich. Und ich hatte auch das Glück, quasi in einer sehr bewegenden Zeit dort gewesen zu sein, weil in New York erstens mal die Giants damals 2008 die Super Bowl gewonnen haben, was auch nicht so oft vorkommt. Und dann die Stadt Kopf gestanden ist und auch Obama quasi die Wahl gewonnen hat. Und das war gerade in einem doch sehr, zwar republikanischen Bundesstaat New York, aber in einer sehr demokratisch angehauchten Stadt oder in einem sehr demokratisch angehauchten Manhattan einfach eine tolle Erfahrung, das miterleben zu dürfen. Und dann war natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt mit meinen Viren? Und quasi diese erste Arbeit, diese Mäuse mit dem MR-Spektroskop, die sollten quasi noch mein Joker werden, weil diese Arbeit war innerhalb von 2 Monaten fertig und das hat irgendwie meinen Mentor in New York, den Fong, so beeindruckt, dass er gesagt hat, hey Gerald, what do you want to do after the fellowship? And I said, yeah, probably I will go back to Vienna. And then, have you ever thought doing a clinical fellowship here? Und dann habe ich gesagt, naja, was ist der Deal so ungefähr? Und sagt er, naja, wenn du ein klinisches Fellowship machen willst, ich helfe da. Sag ich, okay, machen wir das. Und dann bin ich ihm, glaube ich, wirklich 3 Monate auf die Nerven gegangen, weil er schon irgendwie so wieder eine Idee gehabt hat, wie wir quasi den Colorectal Chief auf Schiene kriegen, dass wir mit dem irgendein Projekt gemeinsam starten und quasi das ist meine Vorstellung und das mit dem klinischen Fellowship, das machen wir dann schon. Und dann haben wir irgendwie so zwischen Tür und Angel irgendwie mit dem ein Gespräch gehabt und das war wirklich ein sehr, sehr netter Kollege am Ende des Tages und mit dem haben wir so gesprochen und ich habe irgendwie dieses ganze Gespräch irgendwie gedacht, ich bin im falschen Film, es geht eigentlich um mein Fellowship, irgendwie klingt das für mich jetzt alles schon so, als wäre das jetzt ausgemacht, aber wir haben eigentlich nicht einmal noch über die Facts gesprochen, ja. Und ich habe gewusst, es gibt USMLEs und irgendwie, das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alles so easy going und ich sollte eigentlich noch meine Labersachen weitermachen und so. Und ich habe dann eigentlich am Ende des Gesprächs irgendwie, weil ich mich hin und vor nicht mehr ausgekannt habe, eigentlich einfach so ganz frech gefragt, naja, habe ich jetzt das Fellowship? Und ja, you start next year. Und ich so, okay. Und USMLEs, sagt er, ja, also quasi Step 1 und 2 brauchen wir. Quasi go and study. Und dann habe ich meinen Laborchef und quasi Mentor Fong angeschaut und er hat gesagt, ja, okay, der Deal ist done. Und das war's. Und dann bin ich mal kurz nervös geworden, weil ich dann erst erfahren habe, okay, USMLEs, das macht mir jetzt nicht so im Vorbeigehen. Und habe es dann irgendwie mit Glück zusammengebracht, weil ich gesagt habe, das ist ein bürokratisches Problem und ich kriege nicht so schnell die License, sonst können wir das nicht um ein Jahr verschieben. Und mit dem Schmäh bin ich dann zum Glück durchgekommen. Und es war gut so und ich durfte dann eben mein klinisches Fellowship antreten. Und man muss sagen, die Amerikaner sind da sehr, sehr, sehr strukturiert, weil das Fellowship ist quasi, wie soll man sagen, die Überbrückung von Facharzt zu ich gehe jetzt in die freie Wildbahn und darf ab jetzt eigenständig operieren. Man muss sagen, in Amerika ist es schon eher so, dass die Leute nicht so wie bei uns in großen Teamstrukturen teilweise operieren und arbeiten, sondern der Patient hat mehr oder weniger einen Behandlungsvertrag mit einem Attending und das ist quasi der Ansprechpartner Nummer eins und quasi die Teamorganisation funktioniert zwar in der Abteilung, aber das ist jetzt nicht so wie in Europa, dass man quasi gemeinsame Morgenbesprechungen hat, wo jeder Fall durchgekaut wird und jeder mit guten Tipps irgendwie daherkommt und sagt, na, das hätte man so machen können und so, sondern da bestimmt eigentlich der Attending, was quasi Behandlungsschiene ist und da redet eben keiner von den anderen Attendings rein. Sie haben schon so Mobility-Conferences oder irgendwie Conferences für tricky Cases, wo sie sich Rat holen, aber am Ende des Tages entscheidet jeder Attending selber, wie er das am besten durchführt. Und diese Fellowships sind in Amerika je nach Fach zwischen 1 bis 3 Jahren, was quasi im Anschluss an eine Residency gemacht wird. Und nach diesem Fellowship, quasi, das ist wie maturieren, also die Abschlusszeremonie, da fällt sich jeder um den Hals und jeder freut sich, dass er quasi jetzt in die freie Wildbahn entlassen wird. Also das ist wirklich faszinierend und man sieht einfach, wie denen allen eine Last abfällt. Und eben das Memorial bietet halt vorwiegend onkologische Fellowships in den diversen chirurgischen Entitäten an. Und der Tagesablauf schaut im Prinzip so aus, dass man um 6, 7 in der Früh, je nachdem, mit einem Resident oder mit einem Nurse Practitioner quasi seine Rounds geht. Da kriegt man quasi die ganzen Details, die in der Nacht passiert sind, mit. Gibt quasi die Direktiven vor, was mit diesem Patienten tagsüber passieren soll. Und untertags kümmert sich eigentlich diese Nurse Practitioner, das sind so eine Art Stationsärzte, die aber nicht wirklich Medizin studiert haben, sondern aus der Schwesternschiene kommen. Die kümmern sich eigentlich den Tag über um den Patienten und pagern einfach oder schicken E-Mails, was halt so passiert. Und wenn halt wirklich völlige Katastrophe ausbricht, dann rufen die einfach in den Operationssaal hinein und fragen nach, was zu tun ist. Meistens dann halt ab 7 sowas fängt das normale klinische Leben an, entweder sind irgendwelche Grand Rounds, irgendwelche Fortbildungsveranstaltungen oder der OB beginnt oder Ambulanzen beginnen, wo man auch dabei ist. Und das Tolle ist einfach in diesen Fellowships, dass man in der Regel so ein 1:1 Verhältnis zwischen Fellow und Attending hat. Und in chirurgischen Fächern ist es so, dass es eigentlich so ist, dass der Fellow so lange operiert, bis er nicht mehr weiter kann und dann halt der Attending mit Tipps und Tricks quasi beim Tisch steht und halt weiterführt. Man muss auch dazu sagen, in Amerika ist die Operationskultur ein bisschen eine andere. Da sind quasi immer, sage ich einmal, zwei sehr aktive Operateure am Werk, wo der eine dem anderen das Gewebe aufspreizt. Das ist bei uns in Europa ein bisschen anders. Da gibt es immer so quasi den einen Head-Operateur und quasi alle anderen müssen ihm das Feld freihalten und quasi zuarbeiten. Und in Amerika ist es eher so ein bisschen ein partnerschaftliches Operieren, was auch nicht immer von Vorteil ist. Und dann quasi am Nachmittag geht man nochmal, oder am frühen Abend meistens, geht man halt nochmal Visite und schaut, ob alles in Ordnung ist und gibt halt die Direktive für die Nacht aus. Und der Attending wird halt meistens per E-Mail oder Textmessage quasi darüber informiert, was los ist. Mit dem geht man eigentlich nur so 2 bis maximal 3 Mal in der Woche Visite, sonst kriegt man alle Anweisungen eigentlich per E-Mail oder er sagt, ja, passt alles so, wie du es gemacht hast. Am Memorial ist es insofern recht angenehm bei dem Fellowship und auch das hängt ein bisschen mit der Spitalstruktur zusammen, dadurch, dass es so ein semi-elektives Privatspital ist. Man hat nur 1 bis 3 Dienste im Monat, da passiert auch relativ wenig, weil das meiste über so eine Art Notfallaufnahme abgefangen wird und es gibt eigentlich de facto fast keine Akutchirurgie, außer ein Patient blutet halt nach, aber sonst gibt es eigentlich jetzt nur elektive Punkte, was natürlich, sage ich jetzt einmal, das Nachtleben nicht unangenehm macht. Und ich hatte das Glück auch quasi in einem nicht ganz privaten Spital, nämlich an der Weill Cornell, was mehr oder weniger so einem AKH entspricht, auch zu dienen. Und da war es aber so, dass quasi so viele jüngere Residents und Fellows mir vorgeschaltet waren, dass ich eigentlich de facto auch in der Nacht de facto nicht einrücken musste, was natürlich nicht ganz unangenehm war, weil der Workload untertags schon relativ konsumierend war. So schaut dann quasi auch ein Schedule aus. Also man sieht, das ist wirklich einfach eine Mischung aus akademisch-chirurgischem Arbeiten, wo halt wirklich mindestens für jede spezielle Organqualität ein spezielles Conference-Meeting ausgemacht war. Und was sie auch hochhalten, ist Tradition. Also zum Beispiel die Chirurgie hat einmal im Jahr dieses große Abschiedsfest organisiert, wo sie eine ehemalige Bank, die jetzt vom Cipriani betrieben wird, quasi als Galadiner-Raum, da kommen dann alle in Black Tie und da gibt es dann ein Riesenessen und da wird wirklich nicht an Kosten und Mühen gescheut und also das finde ich schon toll, wenn man jetzt bedenkt, dass auf der Uni einfach diese 0815 Urkunden übergeben werden und so ungefähr das im Vienna International Center passiert, muss ich sagen, hat das schon einfach einen anderen Flair und bindet einfach auch die Leute anders an die Institution, was man auch sieht dann beim American College of Surgeons zum Beispiel. Da gibt es einfach eine Reception in diesen Hilton Hotels oder je nachdem, wo halt der Kongress gerade stattfindet und treffen sich alle Fellows aus aller Herren Länder wieder und freuen sich quasi ihre alten Kollegen irgendwie wieder zu treffen und man merkt halt einfach so, da ist halt dieser Spirit drin und das hat aber jede der anderen Fakultäten auch und das wird eigentlich bei uns überhaupt nicht gelebt. Ja, das sind noch quasi die zwei Super Zampanos, Mary Brennan, einer der größten Bankreiskirurgen, langjähriger Leiter der Chirurgie eben am MSK, mit dem durfte ich noch arbeiten, und Peter Scardino, eigentlich ein Urologe, den sie lustigerweise zum Chef gemacht haben. Das ist natürlich sehr ehrenhaft. Noch kurz, also ich habe dann auch klinisch gearbeitet und durfte quasi als mein persönliches Highlight dann am American College in einer der Key Lectures quasi diese kombinierte Rektumchirurgie-Leberchirurgie-Sitzung mit meinem Vortrag eröffnen. Das war sicher wahrscheinlich bis jetzt mein Highlight in meiner Karriere und das habe ich sicher einfach dem Namen Memorial Sloan Kettering zu verdanken. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant. Ja, auch ich bin zurückgekehrt. Die Frage war, warum? Ich habe dann kurz überlegt, Sie haben mir quasi einen klinischen Job auch nach dem Fellowship angeboten. Es war dann aber irgendwie die Frage, Familie in New York ist halt ein bisschen schwierig, weil man wohnt dann in irgendwelchen Skyscrapern mit den Residents und mit den Fellows in irgendwelchen 60er-Jahre-Bauten, mit wo halt gerade jeder sein Zimmer gerade halt irgendwie hat, von, sage ich jetzt einmal, nicht mit unseren Bauqualitäten vergleichbar. Der Central Park ist oft weit weg, die Nannys sind relativ teuer. Von den Kindern hat man eigentlich nichts, weil man von 7 bis 20, 21 Uhr im Spital verbringt oder dann auf irgendeinen Kongress wegfliegt. Und ich hätte auch noch einmal einen Teil der Facharztausbildung machen müssen, dass wir dann irgendwie so zu dem Deal gekommen sind, okay, you come back when you're associate professor. Ja, ich bin jetzt halt immer noch in Wien und wie gesagt, die Angelika hat schon gesagt, es wird nicht einfacher, weil jung, ungebunden, free ist einfach einfacher, als wenn man dann mit der ganzen Familie das übersiedeln muss. Die Rückkehr war ehrlicherweise also ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Abbremsung von 200 auf der Autobahn auf 50 Stadtverkehr, weil in Amerika alles war möglich. Alles, Geld hat keine Rolle gespielt für gescheite Forschungsprojekte, man hat operieren dürfen, man hat genau das machen dürfen, was man wollte und in Wien hat man sich dann quasi wieder irgendwo so von hinten in den Stoßverkehr einreihen müssen und natürlich waren die nicht besonders erfreut, die halt nicht weg gewesen sind und halt nicht solche Erfahrungen machen durften und die dann auch auf einmal mitbekommen haben, hoppala, da ist jetzt einer, der doch ein bisschen was kann und doch dort ein bisschen was gelernt hat. Also das war am Anfang ehrlicherweise nicht ganz so einfach. Was sich auch wieder gespiegelt hat, dass ich gleich in meinem ersten Rückkehrsemester in die Ambulanz verbannt wurde und dort Verband gewechselt habe, was jetzt natürlich nicht sehr ermutigend ist. Aber mittlerweile fühle ich mich wohl, ich kann mich nicht beklagen. Ich war relativ früh dann Oberarzt. Schaue, dass ich irgendwie Forschung, Ordination, Kongressreisen, Familie irgendwie unter den Hut bringe. Schaue, dass doch die internationalen Kontakte über die Forschung weiter erhalten bleiben. Und ja, das Schlimmste ist, diese zwei Monster bei Laune zu halten, weil wenn man nach Hause kommt nach einem harten Arbeitstag, das ist 10-mal härter, glaubt's mir. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke für diese ehrlichen Ausführungen. Und ich möchte ein paar Sachen dazu sagen. Das letzte Bild geht, glaube ich, auf den Zeitgeist ein. Die Medizin wird zunehmend weiblich. Mittlerweile sind die Hälfte der Medizinabsolventen Frauen. Und da ist natürlich Vereinbarkeit, Familie und Kinder ein ganz großes Thema und das muss machbar sein. Das zweite Thema, das Sie angeschnitten haben, in den USA klinisch zu arbeiten, ist eine extreme Herausforderung. Mit einem Stipendium dorthin zu gehen und wissenschaftlich zu arbeiten, das ist irgendwie machbar und das schaffen doch relativ viele. Aber dort klinisch zu arbeiten ist ein großes Problem und eine Herausforderung, weil die USA europäische Anerkennungen sozusagen oder Kompetenzen nicht eins zu eins akzeptieren. In der EU gibt es diese Vereinbarungen, dass alle EU-Länder gegenseitig Studien anerkennen müssen. Mit der Schweiz gibt es das auch. Das heißt, man kann dorthin gehen, ohne zu nostrifizieren. In USA ist das für die klinische Arbeit ein Problem. Können Sie das nochmal kurz?
Ja, also man muss, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Also wenn man eine sehr gute Institution will, dann gibt es eigentlich, muss man fairerweise sagen, fast nur die Möglichkeit über International Fellowships. Also die haben, gerade am Memorial gibt es eben zwei International Fellows für Surgical Oncology, die auch nicht zweijährig sind, sondern einjährig sind. Ich hatte eben damals das Glück, eben durch diesen Deal mit meinem Labor- und Leberchirurgen-Boss, dass ich auf die amerikanische Colorectal Fellowship Stelle gekommen ist, was, glaube ich, eine Weltsensation am Ende des Tages war, weil das im Prinzip eine amerikanische Stelle ist und hochkompetitiv, weil natürlich, wenn ich als Colorectal Fellow aus dem Memorial Sloan Kettering weggehe, dann steht mir mehr oder weniger die ganze amerikanische Colorectal Society offen und ich kann mir mehr oder weniger meinen Platz dann aussuchen. Eben wie gesagt, eine amerikanische Fellowship-Stelle zu bekommen als Nicht-Amerikaner ist fast unmöglich, weil erstens mal braucht man wirklich High-Ranking USMLE-Scores, die für mich ehrlicherweise auch relativ schwer bis fast unerreichbar waren. Und man kommt dann noch zusätzlich in ein Matching, wo man sich gegen amerikanisch mehr oder weniger gleich gute Mitbewerber durchsetzen muss. Und die haben halt schon irgendwie so einen Splain, dass sie sagen, okay, ah, der kommt von Yale und der kommt von Stanford und der hat in Harvard studiert und der kommt von Baltimore, von John Hopkins. Und das zählt einfach. Und damit kriegen die automatisch auch nochmal so viele Punkte, dass wenn einer kommt von Medical University Vienna, sagen sie, okay, schön, dass du da warst, aber wird wohl eher nichts. Ja, für die International Fellowship Position muss man sagen, da haben wir, glaube ich, schon relativ gute Chancen, wobei es zum Beispiel jetzt wieder lustigerweise beim Memorial Sloan Kettering so ist, die interessieren europäische Institutionen überhaupt nicht mehr, die wollen internationale Kontakte und die haben jetzt zum Beispiel diese International Fellows die letzten 5 bis 10 Jahre vorwiegend mit Usbekistan, Namibia, also wirklich so eher für uns exotisch, weil sie halt quasi ihre Message dort auch hinaus bringen wollen, weil sie sagen, okay, die Europäer, die brauchen jetzt nicht irgendwie große qualitative Unterstützung, die können das ja eh. Und ob man dann halt quasi in so eine Mittelklasse-Institution will, das muss man sich, glaube ich, gut überlegen. Und es ist auch noch ein großer Unterschied, in welchem Level man versucht, dort einzusteigen. Residency-Positions sind wahrscheinlich auch wieder einfacher zu kriegen, weil die halt, wenn man sie auf 1-2 Jahre befristet, wissen die Amerikaner, okay, der geht wieder. Und da brauchen sie auch immer wieder ein paar Leute. Aber auch die sind an sehr, sehr guten Institutionen sicher sehr kompetitiv. Und was eben sehr, sehr wichtig ist, man braucht einfach diese USMLE-Prüfung. Und das ist de facto einfach dieses Studium noch einmal. Und also ich habe immer, wie ich gelernt habe, das nicht meinen größten Feinden gewünscht, das nochmal machen zu müssen, weil das ist wirklich ein Ritt durch die Hölle und man macht dann einen 8-Stunden Computertest und geht da draußen und hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, war das jetzt gut, schlecht, keine Ahnung und wartet einen Monat auf seinen Score, den man sich dann auch vorher und nachher eigentlich de facto nicht erklären kann, muss man auch sagen.
Okay, herzlichen Dank.